Hochschulradio Düsseldorf. Soundskala. Der Podcast.
An der Grenze zum Sommer quasi in der Juni-Ausgabe. Dennis Redberg, mein Name, herzlich willkommen.
Und ich bin Sonka Hinders, moin.
Und wir gehen heute in, ich sage mal, fast schon philosophische Bereiche, in eine Diskussion, die fast schon so alt ist wie die Musik und die Kunst selber. Ich weiß, das sind hochtrabende Worte, aber ich kann es nicht anders beschreiben, denn sind eigentlich Person und Produkt trennbar? Also kann man zum Beispiel die Musik von einer Person trennen, wenn sie jetzt zum Beispiel extremistisch unterwegs ist? Das ist eine Frage, die in der Musik sehr oft diskutiert wird, zum Beispiel in Bezug auf Morrissey von den Smiths, ist jetzt ja schon seit vielen, vielen Jahren solo unterwegs. Das ist aber auch zum Beispiel bei Bands wie Feine Sahne Fischfilet immer mal wieder in der Diskussion und noch vielen, vielen anderen Bands. Und das wollen wir heute mal diskutieren.
Ich würde dann am Anfang erstmal so den Gedanken in den Raum werfen, Produkt, Person. Ich finde, in der Popmusik oder in der Popkultur allgemein ist das sehr schwer, das zu trennen, weil es so eine Art Personenkult gibt. Also wenn ich dich zum Beispiel frage, Dennis, was für Musik hörst du gerne, dann wirst du ja nicht sagen, ich mag gern Album XY, sondern ich höre gerne Band sowieso, Künstler, Künstlerin XY. Das heißt, die Musik und die Person, die sind immer irgendwie zusammen. Man trägt auch irgendwie T-Shirts mit der Band oder mit dem Künstler, der Künstlerin vorne drauf. Deswegen finde ich das erstmal schwierig, das komplett zu trennen.
Ja, finde ich auf jeden Fall einen wichtigen Punkt, weil gerade wenn wir dann auf verschiedene Künstlerinnen und Künstler schauen, die quasi, sag mal, in diesem Metier aktiv sind und sich dann politisch in welcher Hinsicht auch äußern, dann oder aktiv sind, dann eben äußern, dann höre ich oftmals eben sehr viele Unterschiede, je nachdem, wer sich da gerade äußert. Ein bestes Beispiel, da werden wir später noch drauf kommen, ist aber dann auch diese Michael Jackson-Geschichte. Da ist gerade natürlich mit dem Missbrauchsskandal nochmal eine größere Debatte. Ja, Michael Jackson, einer der größten Musiker aller Zeiten, sollte man ihn zum Beispiel von Radios bannen oder sowas? Also ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass eben diese Person auch eine große Rolle spielt. Aber um jetzt vielleicht nochmal zu dieser Debatte zurückzukommen, weil das ist ja schon ein bisschen philosophisch, Das Werk an sich, wenn wir jetzt auch mal vielleicht, sag mal, literaturtheoretisch daran gehen, da gibt es ja zum Beispiel auch Theoretiker wie Roland Barthes, der dann sagt, dass es den Death of the Author quasi gibt, ne? Dass das Werk ja auch für sich alleine steht. Denkst du, dass das in der Musik auch so genommen werden kann, dass eben das Werk, wenn man so möchte, dann quasi auch, dass es dann vielleicht nicht politisch ist, von einem politischen Künstler, Künstlerin getrennt werden kann?
Ich finde das ein bisschen schwierig, weil diese Theorie mit dem toten Autor, der toten Autorin in der Literatur natürlich schon ein bisschen her ist, seit die rausgekommen ist. Und in der Literatur ist dieser Fokus auf der Person, finde ich, nicht so stark wie in der Popkultur. Und was natürlich auch eine wichtige Frage ist, ist irgendwie gut, wenn eine Person jetzt eine bestimmte politische Einstellung hat, zum Beispiel Morrissey, der identifiziert sich mit so einer rechtspopulistischen Partei, inwiefern spiegelt seine Musik das denn wider? Weil wenn das nicht in seiner Musik ist, kann ich die dann vielleicht trotzdem hören, weil die jetzt niemanden diskriminiert oder so? Das ist dann halt eine wichtige Frage in dem Zusammenhang.
Definitiv, aber da kommt auch noch die Frage hinzu, wenn du natürlich zum Beispiel als Radiosender seine Musik spielst, supportest du ja dann automatisch auch den Künstler. Und wenn dieser Künstler zum Teil wirklich nicht nur populistischer, sondern auch mitunter extremistischer Ansichten hat, wie Morrissey in einigen Interviews ja schon zur Kunde gegeben hat, und es gibt Sender, die ihn auch boykottieren, dann stellt sich immer die Frage eben, pusht du diese politische Meinung dahinter dann vielleicht nicht sogar?
Da gibt's so verschiedene Aspekte. Einen, der jetzt vielleicht ein bisschen weiter entfernt ist, den ich aber trotzdem kurz gern ansprechen würde, ist bei Morrissey zum Beispiel, der war ja früher eher durch The Smiths bekannt, was ja jetzt erstmal so ein Gruppenprojekt ist. Und da ist die Frage, wenn jetzt er als eine Schlüsselperson solche Äußerungen macht und ich sage, ich spiele diese Band nicht mehr, bin ich dann irgendwie ungerecht gegenüber den anderen Personen? Andererseits, was du sagst, dass man ihn damit unterstützt, wenn er jetzt zum Beispiel irgendwo läuft. Also ich sehe die Gefahr schon, aber natürlich ist es schwierig bei Menschen, die im Mainstream sind, die dann irgendwie komplett aus dem Programm rauszunehmen. Zum Beispiel Michael Jackson hast du ja auch schon ein bisschen erwähnt, da ist ja auch eine große Debatte, wird der jetzt boykottiert, sollte man den noch spielen? Und ich finde immer, wenn man sagt, okay, ich spiele den trotzdem jetzt noch im Radio, weil der einfach so ein fester Teil vom Mainstream ist, dann muss ich aber irgendwie trotzdem kommentieren, was das irgendwie für Hintergründe hat oder inwiefern das auch ein Problem sein könnte, wenn der jetzt so unterstützt wird, dadurch, dass der immer noch läuft irgendwo.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, schlägst du quasi vor, wenn man ihn spielt, dann eine, ich will jetzt nicht sagen, redaktionelle Gegendarstellung damit noch hineinzugeben, aber eine in der Hinsicht dann zum Beispiel in einer Moderation oder wenn er auf irgendeinem Festival ist oder sowas, dann eben eine Art redaktionelle Einordnung in Form durch eine Moderation oder wie verstehe ich das? Was schlägst du vor?
Ja, genau, das finde ich richtig. Also man kann natürlich den Künstler, die Künstlerin entweder boykottieren oder das irgendwie einordnen. Ich finde es halt wichtig, den Hörenden bewusst zu machen, dass das jetzt nicht irgendwie so ein idealer Künstler, eine ideale Künstlerin ist, die total perfekt sind als Mensch und diese tollen Sachen geschaffen haben, sondern dass es halt auch Sachen gibt an dieser Person, die vielleicht problematisch sind, die falsch sind. Also dass der Künstler, die Künstlerin nicht irgendwie so einen Freifahrtsschein hat, wo man sagt, okay, er, sie macht geile Musik, deswegen kann die Person machen, was sie will, so ungefähr.
Wo ich tatsächlich insgesamt auch noch das Problem finde, ist das Thema Abgrenzung. Wenn wir über Morrissey zum Beispiel reden, dann reden wir natürlich deutlich über das rechte Spektrum der Musik. Also wir können natürlich jetzt auch anfangen, über Bands wie Böse Onkels oder sowas zu sprechen, die ja gerade in den 90ern eine große Debatte da ausgelöst haben. Diese Debatten treten eben oftmals dann auf, wenn es um das rechte Spektrum geht. Aber was ich da auch nochmal betonen möchte, ist, wenn diese Debatte schon losgetreten wird, muss man eigentlich auf alle politischen Ecken gucken. Wir könnten nämlich jetzt auch das linke Fass quasi aufmachen, Feiner Sahne Fischfilet, eine Band, die sogar mal vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, eine Band, die sogar schon vor Gericht gestanden hat, das wurde dann zwar später aufgelöst, aber wenn wir auf die Texte der Musik achten, also ja, ich kann das Ding auch schon politisch lesen, also ehrlich gesagt gibt sich das da nicht wirklich viel dann auch mit der Morrissey-Thematik und da habe ich den Eindruck, das wird manchmal mit großen, großen Anführungszeichen und mit aller Vorsicht, die man da machen kann, manchmal tatsächlich verharmlost.
Ja, also ich sehe das auch, dass die Sachen aus dem rechten Spektrum schon irgendwie mehr im öffentlichen Diskurs drin sind. Also wenn man auch zum Beispiel Freiwild anguckt bei der Echo-Verleihung und sowas. Also man merkt schon, dass da ein stärkerer Fokus ist. Aber ich denke trotzdem, dass auf beides schon irgendwie Rücksicht genommen wird.
Ja, definitiv. Und was auch noch, natürlich, wenn wir auf Trennung Personenprodukt gucken müssen, ist, ich nenne es jetzt mal Satire, wo natürlich dann auch wieder das Thema Satire anfängt oder einfach nur das Aufgreifen von irgendwelchen Bildern. Also ich denke zum Beispiel da an OK Kid, die das immer wieder gerne in ihren Songs auch thematisieren. Von ihrem aktuellen Album gibt es zum Beispiel den Song Lügenhits. Wenn wir uns das Video angucken, die knappe erste Minute ist eine Art Fake-Dokumentation, die das Thema von Pegida dann auf die Musikszene eben hieft. Und der Song selber nutzt ja auch durchaus diese Rhetorik davon. Wenn wir uns den Song angucken allerdings, dann merken wir, dass er diese Sachen natürlich auch schon mit aufs Korn nimmt. Aber es gibt auch wieder Songs von OK Kid, bei denen ist das deutlich, deutlich schwieriger. Warten auf den starken Mann wäre so ein Song, wo auch wir hier bei Hochschulradio durchaus mal schon Fragen bekommen haben. Wir haben damals die Entscheidung für uns getroffen, ja, wir sehen das jetzt nicht in der Sicht als politisches Produkt als ich, sondern als, ich nenne es mal satirisches Produkt oder als Aufgreifen von sowas. Aber wo würdest du da die Grenze ziehen? Also ich persönlich muss sagen, ich finde das sehr, sehr, sehr schwierig, gerade in diesem besonderen Fall OK Kid.
Ich finde das auch schwierig, weil in solchen Fällen man dann auch wieder sieht, dass man den Kontext vom Künstler oder der Künstlerin irgendwie immer automatisch damit drin hat. Auch wenn du jetzt zum Beispiel Xavier Naidoo anguckst, der irgendwie kritisiert wurde für seine Texte, dann hat er gesagt, ja, aber das ist doch alles Kunstfreiheit und ich lege das so und so aus. Dann sieht man aber, dass er irgendwie mit Reichsbürgern irgendwie abhängt in seiner Freizeit. Das wirft sich dann natürlich darauf zurück, wie seine Musik gelesen wird. Und dadurch entsteht halt eher ein Eindruck, dass er im rechten Spektrum ist. Das heißt, der Kontext ist da dann automatisch wieder mit dabei. Bei OK Kid ist es dadurch vielleicht leichter ersichtlich, dass das eine Satire ist, wenn man sich die Personen außerhalb dieser Musik anguckt. Wie gesagt, da ist wieder dieses Zusammenspiel mit dabei.
Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und wenn wir quasi diesen Punkt der Diskussion jetzt mal zusammenfassen, ich glaube, das kann man dann auch als Fazit irgendwie so nehmen lassen, dass man quasi, dass eine Trennung in Anführungszeichen nur bedingt möglich ist. Denn um ein Werk dann einzuordnen, quasi auch immer geguckt werden muss, ja, wie ist das vielleicht dann auch gemeint? Es gibt ja auch ziemlich subtile, ich nenne es mal politische Anspielungen oder sowas, die gemacht werden können, und dass man sich, um es jetzt mal in einem kurzen Statement zu sagen, eigentlich den Einzelfall immer angucken muss.
Genau, das sehe ich auch so, und ich finde es halt wichtig, was wir vorhin schon diskutiert haben, wenn man Musik verbreitet oder Musik spielt, immer den Kontext bei problematischen Künstlern oder Künstlerinnen irgendwie anzusprechen, damit so problematische Fälle halt nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden.
Ja, und wenn ihr jetzt da draußen sagt, oh, ich muss mir jeden einzelnen Song jetzt angucken, ob das wirklich damit zu tun hat und noch mehr herausfinden, dann kann ich euch sagen, naja, es gibt ja auch gewisse Leute, bei denen man, ich sag mal, das schon vorher weiß, dementsprechend. Also ich glaube, das ist gar nicht mal so schwierig. Zweites, dann aber vielleicht ein bisschen kürzeres Thema, was damit aber auch zu tun hat, wenn wir jetzt mal von der politischen Ebene weggehen, ist natürlich auch das Thema Missbrauch, oder nenne ich es jetzt mal im klassischen englischen Sinne Sexual Abuse. Da gibt es ja auch gerade viel Diskussion. Ryan Adams zum Beispiel, ja. Da wurde sogar das ganze Album im Prinzip in den Wind geblasen deswegen. Ich habe letztens noch gelesen, Jade Bird hat es auf ihrem Facebook-Kanal deswegen sogar gesagt, ich glaube, das hat sie sogar in einem Interview noch bestätigt, dass sie Ryan Adams komplett aus ihrer Musikgeschichte quasi jetzt gelöscht hat. Wir könnten auch über Michael Jackson reden, über die Leaving Neverland-Geschichte, genau. Und den Boykott dort. Auch hier Einzelfall, oder wenn da Gerichtsverhandlungen in der Hinsicht schon aufgemacht werden, da sind wir dann auch wieder mitten in der MeToo-Debatte. Was würdest du da vorschlagen?
Ich sehe das eigentlich ähnlich wie bei den politischen Statements. Wenn man sich entscheidet, bei Michael Jackson war das ja eine große Diskussion, das weiter zu spielen, dann muss man trotzdem irgendwie erwähnen, dass es diese Problematik mit Michael Jackson gibt. Ich sehe halt immer die Gefahr, dass solche Künstler dann irgendwie damit entschuldigt werden, dass sie, keine Ahnung, eine schwierige Kindheit hatten zum Beispiel, oder das sind halt Künstler, die sind irgendwie außerhalb der Normalgesellschaft, deswegen sind die nicht so ganz zurechnungsfähig oder vielleicht so einsame Seelen, die halt nicht so ganz klarkommen im sozialen Kontext, und das finde ich so ein bisschen gefährlich. Andererseits sehe ich dann halt auch immer, wenn man sich guckt, in welchem Metier die sich so bewegen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt irgendwie so ein Hip-Hop-Künstler ankommen würde und dem wird vorgeworfen, keine Ahnung, der hat 5 Frauen vergewaltigt, dass da halt wesentlich härtere Strafen und auch wesentlich mehr Abneigung von der Öffentlichkeit kommen würde, als jetzt zum Beispiel bei Michael Jackson, weil der macht so Popmusik, ist so relativ im Mainstream drin.
Ja, auch wieder wichtiger Punkt, wobei ich in Teilen, was heißt widersprechen würde, aber weil du gerade die Hip-Hop-Szene aufgemacht hast, da gibt es ja auch immer wieder solche Anschuldigungen. Genau. Ich glaube, letztens sogar mit Jizzes war es der Fall. Und was auch aus der Szene immer wieder zu hören ist, ist, dass solche Anschuldigungen und selbst wenn sie dann später verurteilt werden, nicht ernst genommen werden. Also müsste da nicht eigentlich noch mehr, auch gerade wenn wir über die Hip-Hop-Szene sprechen, ich will das Fass könnte man jetzt ewig aufmachen, ist eigentlich genau. Ja schon fast wieder ein Thema für einen neuen Podcast, aber müssten dann nicht auch solche Szenen selber, was heißt proaktiv vorgehen, aber so ein bisschen Awareness schaffen, also gerade wenn schon da diese Stimmen eben herauskommen?
Ich denke auf jeden Fall schon, aber ich denke, dass es auch Künstlerinnen und Künstler gibt in dieser Hip-Hop-Szene, zum Beispiel weibliche Hip-Hop-Künstlerinnen, die versuchen da so ein bisschen gegenzusteuern und auch so ihre Stimme nach vorne zu bringen. Ist natürlich immer eine Frage, wie weit die dann in den Mainstream-Hip-Hop eingreifen können. Aber natürlich ist es wichtig, dass die Szene sich da irgendwie dran beteiligt, dass da so ein Umdenken passiert.
Ja, und wir sollten dann vielleicht auch dann nochmal quasi als Hintergrund noch mit einschieben, dass der Hip-Hop auch durchaus von einer gewissen Sexualisierung lebt, auch wieder da könnte man, wie gesagt, einen ganz neuen Podcast mit aufmachen. Aber wenn ich mir zum Beispiel die Texte von Nura, ehemals Sixten, angucke, sorry, aber sie unterscheidet sich da nicht von ihren männlichen Pendants. Also das ist natürlich ihr gutes Recht erstmal, aber dann müssen wir alle in deren sie auch mal da in einen Sack packen. Aber gut, das dann für den Moment, denn wir haben quasi immer ja ein Diskussionsthema. Wenn ihr Fans und Abonnierende unseres Podcasts seid, dann wisst ihr ja das bereits. Aber wir haben ja auch neben diesem, ich nenne es mal, was heißt trockenen Teil, aber philosophischen Teil, den wir gemacht haben, ja immer auch noch einen Fun-Teil, nenne ich es mal so, einen Ausblick auf neue Musik.
Alben to watch.
Denn ist es nicht eigentlich sogar das Herz eines jeden Musikfans, sich auf neue Musik zu freuen? Also ich weiß nicht, ein Album ist raus und dann merkst du, yay, war gut. Ne? Dann wird es eine Woche später, was heißt wieder ad acta gelegt, du hörst ein paar Songs draus, aber dann freust du dich sofort wieder aufs Neue. Es ist immer wie an Weihnachten auf Deutsch gesagt. Und dementsprechend haben wir uns auch wieder zwei Alben für den Juno rausgesucht, die Sonka, wenn ich richtig verstanden, sogar am gleichen Tag rauskommen. Genau.
Aber nur, weil deins verschoben wurde.
Ja, ich halte noch mal ein bisschen die Spannung
genau,
hoch.
Ich wollte gerade sagen, wir steigern jetzt erstmal die Spannung. Ich sag schon mal den Tag, es ist der 21.06.
Sommeranfang.
Genau, und das Album, was ich mir ausgesucht habe, was da erscheint, ist Help Us Strangers von The Raconteurs. Eine von Jack Whites vielen Bands, die allerdings jetzt recht lange inaktiv war. Also das letzte Album davor, das ist jetzt schon 11 Jahre her. Die Band wurde vielleicht schon so als tot empfunden von einigen Menschen, aber dann sind sie wiedergekehrt. Die ersten Singles, die klingen auf jeden Fall vielversprechend, also geht wieder so in die typische Bluesrock-Richtung. Haben schon so ein bisschen reingeknallt, also das fand ich gut und ich bin gespannt, wie dann der Rest vom Album klingt.
Und ich sag's mal so, viel schlechter als das letzte Jack White Album kann es ja auch nicht werden. Da waren zwar ein paar gute Songs da drauf, aber ich glaube, das ist dann selbst für Jack White.
Es war experimenteller.
Ja, ich glaube, so kann man sagen. Von daher ist vielleicht Jack White auch ein bisschen zu seinen Wurzeln zurückgekehrt. Und das vielleicht noch kurz als Randnotiz, was das betrifft. Was ich generell gerade interessant finde, ist, dass einige Bands, die wirklich so lange ad acta gelegt wurden, jetzt wieder zurückkommen. Ich habe letztens noch einen Bericht gelesen, dass zum Beispiel The Mars Volta jetzt wieder angeblich zurückkommen, die auch sehr, 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 sehr lange weg waren. Ich glaube, da haben noch die Dinosaurier gelebt, wo die das letzte Mal aktiv waren. Das ist auch interessant.
Ich finde es auch witzig, dass jetzt auch The Black Keys wiederkommen, weil die haben ja immer diesen Clinch mit Jack White gehabt und kaum kommt er so mit The Raconteurs wieder an, sagt die Black Keys, hey, wir haben auch ein neues Album.
Ja, wobei ich glaube, da war es dann doch ein bisschen anders von der Länge her, also 2013 oder 2014.
Ja, das ist nicht ganz so lange. Ja, aber es ist trotzdem ein lustiger Zufall.
Ja, nee, definitiv ist das ein lustiger Zufall. Meins ist auch am gleichen Tag, aber eben, wie du gesagt hast, auch verschoben worden deswegen. Denn Tudor Cinema Club haben mit ihrem neuen Album False Alarm eigentlich den 14. Juni anvisiert und dann gemerkt, schade, unser Plattenlabel bekommt es irgendwie nicht gebacken, die Platten bis zum 14. dann auch zu liefern. Dazu muss man sagen, Prolifica Records, das ist das Plattenlabel von Tudor Cinema Club, ist noch, ich sag mal, verhältnismäßig neu. Die sind auch jetzt erst für dieses Album dorthin gewechselt. Davor waren sie nämlich bei Parlophone Records, also Warner. Und mit diesem Hintergrund lässt sich das auch vielleicht erklären, dass da vielleicht noch nicht so die Erfahrung oder sowas drin steckt. Musikalisch freue ich mich aber so oder so auf dieses Album. Denn wenn wir jetzt uns die Songs, die vorab schon veröffentlicht wurden, wie Dirty Air, Satellite oder natürlich Talk anhören, ich habe das Gefühl, Tudor Cinema Club kehren zu ihrem Ursprungs-Indie-Pop-Disco-Sound zurück. Vom ersten und zweiten Album, die ich sehr gefeiert habe und sind wirklich wieder richtig tanzbar und weniger elektronisch, wie es bei Game Show war, dem letzten Album. Und das freut mich sehr, weil dadurch diese Stärken, diese halt Indie-mäßigen Töne von Tudor Cinema Club noch deutlich mehr in den Fokus gekommen. Und ich weiß zum Beispiel von dir, Sonka, dass du Talk ja auch sehr gefeiert hast.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also ich freue mich auch wirklich sehr auf das Album Talk. Die Single fand ich super, auch so ein bisschen funky. Hat mir viel Spaß gemacht, höre ich auch jetzt immer noch recht oft und deswegen freue ich mich genauso wie du.
Ja, ist auch schon auf meiner Longlist für die Singles des Jahres rausgekommen, für die Songs des Jahres, ja. Ich weiß, es ist noch bis Ende des Jahres was hin, aber wer weiß, vielleicht kommt der Song ja auch in die Soundskala Top 50.
Mal gucken, ob er durchhält.
Ja, aber er ist ein starker Favorit momentan drauf. Mal abwarten, was sich dahin entwickelt. Es gibt ja noch viele Alben in diesem Jahr zu hören, aber das wären dann unsere Tipps quasi für euch. Wenn ihr übrigens Tipps an uns habt, mit denen wir uns hier mal im Podcast beschäftigen sollen, musikalisch, dann natürlich thematisch oder auch bei irgendwelchen Alben, sagt gerne Bescheid. musik@hochschulradio.de, das ist euer Kontakt zum Glück quasi, wo ihr uns erreicht, wo Sonka und ich dann da auch mitlesen und mit euch kommunizieren. musik@hochschulradio.de, da könnt ihr den Soundskala-Podcast nochmal genauer auf Tuchfühlung gehen, sagen wir mal so.
Augenschein nehmen.
Oder besser gesagt dann einen Tippschein, weil es ist ja. Ne? Skype-Videotelefonie mit Bernd, das haben wir noch nicht. Ne? Ja, im Ohrenschein, das ist tatsächlich ganz gut. Ja, und mit diesen vielleicht teils verwirrenden Worten sagen wir dann für heute auch schon mal Adios und Arrivederci. Genießt den Sommer oder die sommerlichen Tage so gut ihr könnt. Und wir wünschen euch natürlich wieder viel Spaß. Mein Name ist Dennis Redberg, senderverantwortlich für diesen Podcast.
Ich bin Sonka Hinders. Ciao.
Und wie immer, egal was ihr macht, macht's gut.